Und viele Führungskräfte in der zweiten und dritten Führungsebene, je nach Größe des Unternehmens, sind auch mitunter überfordert mit dem, was die Unternehmensführung jetzt von ihnen will. Und das kommt häufig daher, dass die Unternehmensführung gar nicht genau weiß, was sie will. Sie sagt nur, jetzt müssen wir mal eine zweite Führungsebene richtig aufbauen oder eine dritte. Und jetzt müssen wir da mal richtig delegieren, Verantwortung abgeben. Jetzt macht mal. Das geht natürlich schief.
Dieser Podcast ist für die Menschen, die in mittelständischen Betrieben Verantwortung übernehmen wollen, die auf der Suche sind nach Ideen, wie man all die Herausforderungen meistern kann, die auf die Betriebe zukommen, um sie zukunftsfähig zu machen für diese schwierigen Aufgaben, die vor uns liegen. Wir kümmern uns in den nächsten 15 Minuten vor allen Dingen um die Themen der KMU, der kleinen und mittelgroßen Unternehmen, von Personal über Digitalisierung und all das andere. Viel Spaß dabei! Unternehmen brauchen Wachstum in aller Regel, doch das ist in diesen Zeiten natürlich besonders schwer zu erreichen. Erstens braucht man genug Leute, genug Personal, um neue Aufträge abzubilden. Klar, man braucht die Aufträge überhaupt erstmal. Und drittens braucht man dann natürlich noch gute Kostenstrukturen und vieles andere, wie mein heutiger Gast weiß. Er ist der Fachmann in Deutschland, wenn es darum geht, Wachstum in mittelständischen Betrieben nachhaltig zu gestalten. Sein Name ist Guido Quelle, Professor und Chef der Beratung Mandat, seit vielen Jahrzehnten spezialisiert im Mittelstand auf das Thema Wachstum. Hallo Herr Quelle, ich grüße Sie.
Hallo Herr Giersch, schönen guten Morgen.
Wir haben eine Degrowth-Debatte, die ist ja ein bisschen wie ein Zombie. Die ist nie ganz tot, aber zuletzt hörte man sie wieder häufiger, die Stimmen, die sagen, Mensch, wir brauchen gar kein Wachstum, mit Nachhaltigkeit eh schwer zu machen. Wir können doch auch ohne Wachstum diesen Kapitalismus gestalten. Was halten Sie davon, gerade auch aus unternehmerischer Sicht?
Wir können auch ohne Wachstum den Kapitalismus kaputt machen. Ist eine Debatte, Herr Giersch, die wahrscheinlich nicht enden wird. Sie ist aber weniger von Sachverstand als von Ideologie geprägt. Und wenn man das mal vereinfacht in zwei Welten einteilen wollte, dann gibt es einmal die Welt, die sagt, oh, Wachstum ist böse. Wir machen alles kaputt mit Wachstum. Wir dürfen nicht weiter wachsen. Wir müssen jetzt stehen bleiben oder wir müssen sogar schrumpfen, weil sonst geht die Welt unter. Wir dürfen auch keine Kinder mehr bekommen. Das ist alles ganz gefährlich. Und dann gibt es diejenigen, die sagen, wir wollen in eine gute Zukunft. Wir müssen dazu uns weiterentwickeln. Wir wollen fortschreiten, und zwar im positiven Sinne. Fortschritt ist ja neutral. Wir wollen weiter wachsen. Wir müssen auch weiter wachsen, weil es immer jemanden geben wird, der wachsen will. Und wir haben genug Fantasie, über Innovationen nach vorne zu kommen und eine Gesellschaft, ein Unternehmen und sich selbst zu gestalten. Und wenn ich die Wahl habe zwischen der ersten Gruppe, der Fantasielosen, und der zweiten, der Mutigen, dann bin ich bei der zweiten Gruppe.
Sie haben in Hunderten von Unternehmen, mittelständischen Unternehmen, für Wachstum gesorgt. Ich frage die Frage, was Wachstum eigentlich aber genau ist, weil eine Definition müssen wir da, glaube ich, mal liefern jetzt hier am Anfang. Mal so rum, wie oft und auf welche Art und Weise wird, naja, zu wachsen auch oft falsch interpretiert von Unternehmen?
Ja, interessanterweise sind die Unternehmer gar nicht so missverständlich. Ich glaube, die Wachstumsdebatte ist häufig in der gesellschaftlichen Diskussion verzerrt. Wobei die Unternehmer häufig und die mittelständischen Unternehmen, nicht nur, aber auch die Konzerne, sehr häufig auf das quantitative Wachstum gehen. Also unterm Strich muss mehr rauskommen als im Vorjahr. Und überm Strich idealerweise auch. Das ist richtig und wichtig. Aber zu kurz gesprungen, weil die wirtschaftlichen Ergebnisse, auf die sich Wachstum ja häufig bezieht, das Resultat des vorherigen Tuns sind. Das heißt, ich muss mir viel mehr Gedanken machen, was will ich denn tun, um zu wachsen? Warum will ich denn wachsen? Wohin will ich denn wachsen? Und vor allen Dingen, wie kann ich über Innovationen wachsen und nicht über ständige Wiederholung von mehr desgleichen? Und diese Debatte muss sehr wohl geführt werden, auch in Unternehmen und interessanterweise gerade in erfolgreichen Unternehmen, weil die sich natürlich daran gewöhnt haben, es geht immer so weiter. Geht es aber nicht, wenn man das nicht ändert. Und daher ist diese Definition von Wachstum auch nicht ganz einfach. Wir trennen stets in qualitatives und quantitatives Wachstum, wobei das quantitative Wachstum immer Ergebnis ist und selten Zweck. Wenn man sich nur auf die Zahlen konzentriert, kann man auch falsche Dinge tun. Wenn man die richtigen Dinge tut, kommen auch gute Zahlen raus. Das ist jetzt keine Definition, damit kann ich leider nicht dienen, aber das ist, glaube ich, auch der Kern. Wir müssen ein bisschen präziser sein, wenn wir uns mit Wachstum und differenzierter sein, wenn wir uns mit Wachstum auseinandersetzen und es nicht versuchen, so in einen Begriff zu zwängen.
Absolut. Und dazu gehört ja auch die Frage, wo steht man aktuell überhaupt? Weil Wachstum ist ja meist in Prozenten ausgedrückt, irgendein Pfeil, der nach oben rechts geht oder eine Kurve. Aber entscheidend ist doch, dass man genau weiß, wo man ist, oder?
Ja, unbedingt. Und da sprechen Sie einen ganz wichtigen Punkt an, weil der zurzeit in den Unternehmen häufig aufkommt. Wo stehen wir eigentlich? Das ist etwas, was uns auch sehr häufig begegnet in der Beratung. Etwas, was früher selbstverständlich erschien, dass man sich über seinen Standpunkt im Klaren war, ist heute gar nicht mehr so selbstverständlich. Viele Unternehmen fragen sich angesichts der doch vielfältigen Einflüsse von außen und auch von innen, wo stehen wir eigentlich? Und viele unserer Beratungsmandate, interessanterweise, beschäftigen sich mit diesem Thema, das früher eher am Rande ein Thema war. Diese Unsicherheit, die zurzeit herrscht, führt dazu, dass eine gewisse, ja, wie soll ich das sagen, Standortverunsicherung besteht. Und wenn diese Verunsicherung da ist, dann resultieren daraus natürlich auch korrekte Handlungen eher zufällig. Wenn die Mitarbeiter nicht wissen, wo das Unternehmen steht, wenn die Unternehmensleitung nicht weiß, wo das Unternehmen steht oder nicht genau weiß, wo es zu verorten ist, dann resultieren daraus häufig falsche Schritte. Und deswegen ist es so wichtig, sich aktuell damit zu beschäftigen, wo stehen wir eigentlich? Auch wenn es selbstverständlich erscheint und man diese Frage am liebsten gar nicht stellen mag.
Gehört zu der Analyse auch, naja, zu die Ebenen sich anzuschauen. Also, wo stehen wir bei Produkt 1, 2, 3, 4, 5, bei der Zahl und Qualität der Mitarbeitenden? Wie läuft unser Recruiting im Zweifel? Wie agieren unsere Führungskräfte wirklich? Also, sind das so die Ebenen, die man anpacken muss, oder habe ich bestimmt noch ein paar vergessen, oder?
Ja, wir können gar nicht alle aufzählen. Ich will gar nicht sagen vergessen, aber das sind genau die Punkte, die man sich stellen muss. Was sind eigentlich unsere erfolgskritischen Elemente im Unternehmen und wo stehen wir diesbezüglich? Sie haben sehr konkrete Punkte angesprochen, die müssen angesprochen werden. Wo stehen wir im Wettbewerb gerade? Wo stehen wir mit unseren Produkten? Und natürlich müssen wir uns die einzelnen Geschäftsbereiche und Produkte auch einzeln anschauen. Denn sonst kommt wieder der große Durchschnitt. Naja, Geschäftsbereich 1 oder Produktlinie 1, die läuft nicht so gut, aber Produktlinie 3 läuft prima. Im Durchschnitt passt das. Im Durchschnitt reicht das aber nicht mehr. Es muss alles sitzen. Und deswegen ist es auch wichtig, diese Diskussion über die Standortbestimmung differenziert zu betrachten und vorzunehmen. Über das Unternehmen als Ganzes sehr wohl, aber dann eben auch sich die Mühe zu machen, in die Tiefe zu gehen. Das ist wichtig. Und das macht Mühe und deswegen macht das auch nicht jeder. Und das ist ein Grund, dessenthalben manche Unternehmen erfolgreicher sind als andere. Die, die sich das zutrauen, die sind auch erfolgreicher.
Ich habe in der Vorbereitung von Ihnen mal einen Gastbeitrag gesehen, da sprechen Sie von Ehrlichkeitskultur. Da muss ich jetzt gerade dran denken, wo Sie das sagen. Das klingt jetzt ja nicht so, dass das jedes Unternehmen immer so hat und macht, oder? Diese Kultur.
Ja, richtig. Das macht nicht jedes Unternehmen. Und ich habe einen amerikanischen Kollegen, Stephen Gaffney, der beschäftigt sich mit Honest Communication. Und das ist auch so ein Teil der Ehrlichkeitskultur. Wir müssen uns ehrlich machen, so ehrlich wie es können, subjektiv. Und wir müssen ehrlich mit Missständen umgehen und auch ehrlich mit Erfolgen umgehen. Das ist gar kein moralischer Anspruch, das hat einen sachlichen Grund, denn wenn wir uns, wie wir es hier im Ruhrgebiet sagen, etwas in die Tasche lügen, dann haben wir ja nicht gewonnen. Dann sehen wir gut aus und wir leben in einer Scheinwelt, aber die Mitarbeiter wissen das doch sowieso, dass wir uns dann in die Tasche lügen und die Unternehmensführung hat auch nichts davon. Also können wir auch sagen, hier ist ein Missstand, hier ist ein Erfolg. Im Übrigen wird viel zu wenig über die Gründe für Erfolg gesprochen, viel zu häufig über die Gründe für Missstand. Der ist da, den müssen wir beheben. Wie machen wir es?
Diese Frage stellt auch viele Beschäftigte ihren direkten Vorgesetzten, die sogenannten Sandwich-Manager, auch oft. Die werden ja jetzt immer agiler, wie man so schön immer hört, oder sollen das zumindest sein, im Verhältnis zu dem eher patriarchalischen Stil, der in vielen Familienunternehmungen vorher da war. Wie bewerten Sie das? Kann man so einfach sagen, dieser oder jener Stil erzeugt mehr Wachstum? Müssen wir alle sozusagen die Verantwortung nach unten sozusagen freigeben? Wie halten Sie das?
Ich halte von einem Führungsstil gar nichts. Es gibt nicht den Führungsstil. Der Führungsstil ist immer angepasst an die jeweilige Phase des Unternehmens. Es kann durchaus sein, dass man mal anordnet, dass man einfach sagt, das machen wir jetzt so. Erstens, zweitens, drittens, du gehst dahin, du gehst dahin. Das kann durchaus zweckmäßig sein mal. Vergleichen Sie es mit einem Brand bei einem Haus. Da kommt die Feuerwehr auch nicht und fängt vor dem Brand an zu debattieren, sondern da ist vorher trainiert worden und dann werden die Rohre ausgerollt und dann wird bestimmt, wer ins Haus geht und wer nicht. Und wer sich meldet, damit man sicher sein kann, dass er wieder rauskommt. Und hinterher wird dann besprochen, wie der Einsatz war. Aber vorher wurde trainiert, was in den Unternehmen auch häufig vergessen wird. Also dieses Anordnen kann durchaus mal zweckmäßig sein. Es kann zweckmäßig sein, dass man länger debattiert über den richtigen Weg. Es kann zweckmäßig sein, dass Verantwortung delegiert wird. Im Übrigen heißt das nicht über die Mauer werfen, sondern delegieren hat ja etwas damit zu tun, dass man auch sehr wohl weiß, was im Unternehmen geschieht. Und deswegen sprechen wir beim Mandat von einem situativen Führungsstil, den man sich aneignen sollte. Und Sie hören schon an meiner abstrakten Formulierung, das ist nicht ganz leicht. Es gibt sehr wohl Typen für unterschiedliche Phasen. Das hört man ja auch in der Presse häufig. Der Sanierer, der Restrukturierer, der Macher, der Marketingmanager oder eben die. Und aber dieser Stempel, der hilft wenig. Je komplexer die Situation ist, desto klarer muss man sein, was ist denn jetzt an der Reihe? Ist jetzt Anordnen an der Reihe? Ist Einbeziehen an der Reihe? Und Sie sprachen den patriarchalischen Führungsstil an, der hat ja auch etwas Bequemes. Das muss so ehrlich muss man ja auch sein. Ich mache einfach das, was der Chef gesagt hat. Und dann kann ich sagen, Chef, das ist schiefgegangen, aber ich habe das gemacht, was Sie gesagt haben. Ich habe es ausgeführt. Die Fenster sind gestrichen. Was machen wir jetzt mit den Rahmen? Und auch wenn wir sagen, naja, das will ja keiner mehr, da bin ich gar nicht so sicher. Und viele Führungskräfte in der zweiten und dritten Führungsebene, je nach Größe des Unternehmens, sind auch mitunter überfordert mit dem, was die Unternehmensführung jetzt von ihnen will. Und das kommt häufig daher, dass die Unternehmensführung gar nicht genau weiß, was sie will. Sie sagt nur, jetzt müssen wir mal eine zweite Führungsebene richtig aufbauen oder eine dritte. Und jetzt müssen wir da mal richtig delegieren, Verantwortung abgeben. Jetzt macht mal. Das geht natürlich schief.
Ich würde gerne noch ein bisschen weiter in den Instrumentenkasten der Wachstumsmethodiken greifen. Also, was ich ja auch mal gelernt habe, weil ich auch mal selbst Co-Geschäftsführer war, es gibt so Kunden, die schleppt man Jahre mit sich rum, macht bestenfalls null Umsatz oder ein kleines Plus, hat aber die Leute, die auch immer knapper werden, total mit denen beschäftigt. Einfach auch mal auf Umsatz verzichten, wozu raten Sie?
Unbedingt. Das könnte jetzt die kurze Antwort auf die Frage sein. Unbedingt. Auf unrentablen Umsatz müssen wir verzichten. Jetzt kommt immer dieses Thema, wenn man das diskutiert, auf, ja, aber in der Mischkalkulation, dann geht es doch auf, das weiß ich gar nicht. Denn die Mischkalkulation berücksichtigt meistens die Opportunitätskosten nicht und die Aufwendungen nicht, die man hat, die man aber nicht hätte, wenn man einen unrentablen Kunden nicht betreute, dann könnte man Zeit anders einsetzen. Wachstum hat viel mit Weglassen zu tun und diese Entscheidung, was wir weglassen, die fällt vielen Unternehmen und ein bisschen aus der Schule geplaudert, auch unserem Unternehmen enorm schwer. Weil wir sind ja erfolgreich, weil wir das getan haben, was wir tun. Warum sollen wir jetzt etwas weglassen? Wenn wir in ein Unternehmen kommen und sagen wir mal in ein Handelsunternehmen und uns so das Sortiment anschauen, wenn das mal in einem Projekt diese Tiefe erreicht, dann ist häufig der Fall, dass die Experten sagen, und wir kommen dann über die sogenannte Renner-Penner-Liste ja auch dahin, dass man ein Viertel bis ein Drittel des Sortiments wenig bis nicht braucht. Aber dann kommt jemand und sagt, aber der Kunde XY, der braucht das alle 2 Jahre, dieses Produkt. Ja, dann ist die Frage, ob man das macht oder nicht. Und bei Kunden ist es ganz genauso. Wir kennen alle diese Kunden, die nur Arbeit machen und keinen Wertbeitrag leisten, die man aber vermeintlich braucht oder die man hat, weil man sie schon immer hatte. Und unser Appell ist, wenn Sie wirklich wachsen wollen, schauen Sie sich auch ehrlich jeden Kunden an. Wollen Sie mit diesem Kunden weiterarbeiten? Nur weil ein Kunde mal gut war und gepasst hat, muss das nicht heißen, dass das nach 10 Jahren immer noch der Fall ist. Alle entwickeln sich weiter. Und da muss man auch Entscheidungen treffen. Diese Weglassentscheidungen sind so schwer und so wichtig. Wachstum.
Ähnlich wichtig sind die IT-Ressourcen, die man oft braucht für Innovationsprojekte. Da haben wir oft den Fall, dass es eher so ein internes Stakeholder-Management-Ding ist, welche gerade es nach oben schafft in der Prioritätenliste. Wie würden Sie das strukturieren und aufsetzen? Also ich rede überhaupt mal von Struktur und Strategie. Oft ist es ja tatsächlich eher ein Machtspiel, wenn man ehrlich ist, welches Projekt, welche Abteilung Ihr IT-Projekt jetzt dort als erstes reindrückt, oder?
Natürlich ist es so, dass alle IT-Abteilungen mit Change-Request-Listen arbeiten. Selbstverständlich ist das so. Oder mit irgendwelchen Tickets arbeiten, dass das streng nach Ticket abgearbeitet wird. Soweit die Theorie. In Tat und Wahrheit gibt es die Cheftaste und die heißt dann, ich brauche das sofort, ich muss das sofort haben. Und dann kommt das interessanterweise auch mitunter sogar ohne Ticket. Das ist dasselbe, als wenn man ohne Ticket zu einem Taylor Swift-Konzert kommt. Das geht auch nicht. Der Punkt ist der, dass man natürlich schwerlich der Chefin sagen kann: Chefin, netter Request, aber Sie sind Nummer 483 auf unserer Requestliste. Das kommt schlecht an. Und man kann ein bisschen abhelfen in den üblicherweise chronisch überlasteten IT-Abteilungen, wenn man die IT besser, und das meine ich wirklich bierernst, in die Strategie einbindet. Dann können die nämlich daraus ableiten, was sie IT-mäßig wie priorisieren wollen. Und das ist ein Fehler, im Übrigen mit Human Resources das gleiche, der häufig gemacht wird, diese essentiellen Abteilungen, die man nicht jeden Tag hört. IT spürt man ja nur, wenn sie nicht funktioniert. Ansonsten wird sie ja als gegeben vorausgesetzt. Das ist wie Wasser, das aus dem Wasserhahn kommt. Wenn man diese Abteilungen, die man nicht spürt, an die Strategie besser anbindet, in die Strategieerörterungen einbindet, wenn man sie auch fragt, was ist denn aus eurer Sicht jetzt wichtig und an der Reihe? Und wenn man sich dort zu einem gemeinsamen Wachstumsweg ringt, der in der Ableitung den Vorteil hat, dass man weniger diskutieren muss, weil Dinge klar sind, auch wenn er am Anfang mehr Zeitinvestment bedeutet, dann hat man gewonnen, dann geht man auch einen guten Weg. Wenn man nur sagt, IT, mach mal, die IT also sozusagen ein Handlanger ist, dann vergibt man nicht nur Potenzial, sondern auch Chancen am Markt.
Ich bin in der Vorbereitung an Ihrer Mobile-Metapher ein bisschen hängen geblieben. Will dazu gar nicht so viel sagen, sondern Sie einfach fragen, was steckt dahinter?
Ja, das Mobile ist mir irgendwann mal gekommen als Metapher, weil wir kennen das alle, wenn ein Mobile an der Decke hängt, dann sieht das gut aus, dann ist alles ausbalanciert, alle Elemente dieses Mobiles stehen in Balance miteinander, egal wie lang die Äste sind oder wie viele Äste es auch sind, und alles ist gut ausbalanciert. Und dieses Mobile vergleiche ich mit der Themenlandschaft, mit der Projektelandschaft eines Unternehmens. Jedes Element in diesem Mobile ist ein Thema, ein Projekt möglicherweise, eine Aufgabe. Und das Ganze sieht gut aus, wenn die Themen, Projekte, Aufgaben, Maßnahmen ausbalanciert sind. Das geht aber nur gut aus, wenn ich es an der Wurzel fasse, dieses Mobile, und an die Decke nagle. Das geht nicht gut aus, wenn ich ein beliebiges Thema nehme und das nach oben hänge sozusagen als wichtigstes Thema und das möglicherweise mehrfach in der Woche ändere. Das heißt, dieses Mobile, dieses Themenportfolio muss ausbalanciert sein. Und was wir festgestellt haben, wirklich in Jahrzehnten jetzt, ist, dass die wenigsten Unternehmen, auch im Mittelstand, überhaupt einen Überblick darüber haben, welche Themen zurzeit bespielt werden im Unternehmen. Und wer kennt das nicht? Heute hat Thema X höchste Priorität, nächste Woche hat das Thema Y höchste Priorität, dann die Woche hat das Thema Z die höchste Priorität. Wer soll denn da noch entscheiden? Das ist, als würde man jeden Tag das Mobile irgendwie anders aufhängen. Der Punkt ist aber, es hängt nur an einer Stelle richtig. Das heißt, wir brauchen eine Themenordnung. Die Themen müssen sauber aufgereiht sein und wir müssen auch entscheiden können, was ist jetzt wirklich wichtiger. Und das darf keine tagesaktuelle Beliebigkeit erfahren. Sonst sind wir nämlich die beliebig AG. Und gerade die Stärke, wenn wir jetzt mal auf den Mittelstand schauen, ist doch, des Mittelstands ist doch, dass wir schnell sind in der Einordnung, in der Abarbeitung, dass wir viel schneller und agiler sind als mancher Konzern, zumindest behaupten wir das, dann müssen wir auch Reihenfolgen in die Themen bringen und dürfen uns nicht jeden Tag eine, wie sagt man so schön, neue Sau durchs Dorf jagen müssen.
Guido Quelle war das. Vielen Dank für Ihre Erkenntnisse und ich wünsche Ihnen eine wachstumsreiche Woche.
Für Sie auch, Herr Giersch, vielen Dank.
Das war Mittelstand Reloaded, der Podcast für KMU der DUB Unternehmermedien. Ich bedanke mich bei Ihnen fürs Zuhören und sage, bleiben Sie gesund und erfolgreich. Bis nächste Woche. Tschüss.